Als ich aus dem Grossrat bin austreten, habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben, wo dummerweise der Grossratspräsident verlesen hat, wo ich wirklich die Leute angegriffen habe. Oder? Ich habe zum Beispiel gesagt, sie seien blinde Führer, die selber blind seien. Und also wirklich ganz provokativ, blöd, habe ich eigentlich das Abschiedsschreiben geschrieben. Und am Schluss hat kein Mensch applaudiert. Und ich weiss noch genau, wie es war, wie das mich getroffen hat, im tiefsten Seele, das mich getroffen hat, dass mir niemand applaudiert hat.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Christian Waber hat provoziert, er hat poltert und polarisiert als Politiker im Nationalrat. Ganz bewusst und ganz extrem. Allgemein kann man sagen, sein Leben ist extrem. Als Kind zieht er mit seinen Eltern und Geschwistern vom Landleben in die Stadt, nochmal in eine ganz andere Kultur und Sprache zu Genf und wieder zurück ins Bernbiet. Vom einen Extrem ins andere. Heute sucht er versöhnliche Gespräche statt harte Debatten. Mit seinen ehemaligen Erzfeinden, aber auch mit seinen Kindern. Die eigene Vaterrolle und Beziehung zu seinen erwachsenen Kindern ist ihm besonders wichtig geworden in den letzten Jahren. Was das mit seinem Glauben an Gott zu tun hat, das erzählt er uns in diesem Gespräch. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Christian Waber. Mega schön, dass ich hier sein darf, bei dir daheim. Du hast mich hier in dein trautes Heim eingeladen, in Lützufli im Emmental. Und wir sitzen hier in einem Raum, wo so eine Mehrfachnutzung ist. Es ist dein Büro, ist aber auch ein Gebetsraum, ist auch ein Beratungsraum. Erzähl, was machst du hier alles?
Also, der Raum hat eigentlich zu tun auch ein bisschen mit dem Emmental. Es ist ein vertrauter Ort, es ist Heimat für mich. Also, hier bin ich vor dem Computer zum Beispiel, arbeite, was Leute von mir wollen, schaue Gesetze nachschauen. Ich mache am Morgen mit Gott reden zum Beispiel und meine Frau Rücken an Rücken, so solche Sachen. Oder du auch Leute empfangen, wie die jetzig, wo wir zusammen können, reden können, wo meine Frau nachher in der übrigen Wohnung noch ein bisschen arbeiten kann.
Rücken an Rücken, weil ihr eben hier drinnen zwei Pulte habt. So. Der eine schaut an die eine Wand und der andere schaut an die andere Wand. Und dann hockt er hier und hockt Rücken an Rücken. Aber eigentlich seid ihr nicht Rücken an Rücken, sondern eigentlich sehr lang schon miteinander zusammen unterwegs. Wie lange bist du geheiratet?
Ja, wir sind jetzt seit 52 Jahren und 3 Monate verheiratet. Es hat in diesen 52 Jahren Höch und Tief gegeben. Nicht nur ein schönes. Aber im Allgemeinen darf ich jetzt sagen, nach 52 Jahren, es war eine wunderbare Zeit gewesen. Wir haben es schön gehabt. Wir haben 4 Kinder gehabt. Wir haben 10 Grosskinder. Wir haben miteinander eigentlich sehr viel bestimmen. Und dort, wo ich allein sie bestimmen habe, ohne Zustimmung von meiner Frau, ist eigentlich nie gut rausgekommen.
Spannend.
Ja.
Auf die 52 Jahre und noch ein bisschen mehr schauen wir zurück. Du hast ein bewegtes Leben. Ich finde, so ein Leben in den Extremen auch. Schon einmal angefangen in deiner Kindheit. Du bist aufgewachsen in einer Heilsarmee-Familie. Das heisst, deine Eltern haben für die Heilsarmee gearbeitet, als Heilsarmee-Offiziere. Und das bedeutet ja auch immer wieder Wohnort zu wechseln. Fangen wir vielleicht an, so, wo du auf die Welt gekommen bist. Wo bist du auf die Welt gekommen? Als drittes Kind, gell, wenn ich richtig
liege. Genau, ja.
Wo war das gewesen? Was für ein Umfeld?
Also, da mag ich mich natürlich nicht mehr erinnern an meine Geburt, aber meine Mutter hat mir viel erzählt. Das hat stattgefunden in St. Gallen, in Waldkirch, im Hasenberg. Das war eine Institution gewesen, dann noch von der Helsermedischen Trinkerheilanstalt, wie man heute würde sagen. Also, das waren Männer mit Suchtproblemen schon dann. Das war im Jahr 1948 gewesen. Und meine Geburt war eine Hausgeburt gewesen. Es muss recht dramatisch gewesen sein. Wie meine Mutter erzählt hat, dass eine Hebamme, die lieber ist, zu Mittagessen, als mir noch gewaschen und so solche Sachen. Ob das stimmt, weiss ich ja nicht. Aber meine Mutter hat das sehr dramatisch geschildert. Und nach ein paar Monaten, nachdem dass ich auf die Welt kam, sind wir schon bereit, haben wir müssen zügeln. Und zwar nach Könitz im Kanton Bern, hier vor den Toren der Stadt Bern. Und dort waren wir im Männerheim. Das hat auch wieder mit Männern zu tun gehabt. Auch mit Suchtproblemen oder psychischen Problemen. Wir hatten dort eine grosse Gärtnerei. Meine Eltern waren sehr engagiert, sehr innovativ. Sie haben, das mag ich mich noch gut erinnern, so ein Lädchen eingerichtet, wo man nicht nur Blumen kaufen konnte, sondern auch Bananen zum Beispiel. Das war dann sensationell. Mhm. Und ich hatte dort eine wunderschöne Kindheit gehabt. Wir hatten einen grossen Garten gehabt. Dann war Königs natürlich noch nicht überbaut. Hinter dem Männerheim hatte es noch Wiesen gehabt mit Kühen. Dort bin ich Kühe hüten. Wir konnten auf dem Dr. Hügel schlitteln. Also eine wunderbare Zeit.
Was bist du für ein Bub gewesen? Von Persönlichkeit?
Also ich bin ein sonniger Bub gsi. Alle Leute haben mich eigentlich gerne gehabt. Ich hatte die Leute gerne gehabt. Aber ich habe viel Streiche gemacht. Also ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber wirklich sehr viel Streiche zusammen mit meinem Bruder. Wir sind viel, also mein erster Stumpen zum Beispiel habe ich hinter einem Säustall geraukt und dann ist mir elend schlecht geworden, habe müssen gut brechen. Wir haben mal einen Riemen durchschnitten vom Zugwagen, wo die Männer Säutränke einsammeln im Dorf Könitz. Und dann hat der Riemen gegangen und einer ist umgekehrt und wir haben uns köstlich amüsiert, aber dann habe ich dann Strafe bekommen, oder? Mhm. Und so weiter. Also, aber es ist eben, die Leute haben mich gerne gehabt, ich habe die Leute gerne gehabt.
Mhm. Es hat wieder einen Wohnortwechsel gegeben. Vielleicht kannst du dem etwas dazu sagen, warum genau sind deine Eltern immer wieder gezügelt? Warum sind sie immer wieder an einem anderen Ort arbeiten?
Also in der Helsermee ist das einfach so, oder? Man kommt dort einen sogenannten Marschbefehl über, weil die Helsermee ist ja keine Kirche, sondern eine Bewegung. Und meine Eltern waren Offizier, also hatten einen Rang gehabt. Die waren dann Kapitäne, später Majoren. Und die haben einfach den Marschbefehl bekommen nach Zürich, ins Männerheim, also zwitzt in Scherbenviertel, ins Zürich 4, Magnusstrasse, Langstrasse, Dienerstrasse, also dort, wo heute wirklich das Rotlicht ist. Dann war das natürlich noch ein bisschen heile Welt gewesen. Aber Zürich war für mich ein absoluter Schock gewesen, weil ich habe natürlich einfach nur Land kennt. Ich habe Kühe kennt, ich habe Wiesen kennt, ich habe Blumen kennt. Und jetzt auf einmal mitten in Zürich keine Wiese mehr, nichts mehr. Die nächste Wiese war in der Bäckeranlage, oder? Mag ich mich noch gut erinnern. Aber ich habe mich relativ rasch zweckgefunden in Zürich. Und dort bin ich auch wieder so ein Streich-Giel gewesen. Also, dort hatte es noch Polizeiposten an der Langstrasse. Also, die Polizisten haben mich gekannt, weil ich einfach immer Blödsinn gemacht habe. Und Polizisten sind natürlich auch im Männerheim ein- und ausgegangen, weil sie manchmal ausrücken mussten, weil wir alkoholisierte Männer hatten, oder? Aber ich bin dann in die erste Klasse gekommen, also die erste Klasse in Bern, und dann musste ich zügeln. Und dann hatte ich eine Frau Ulrich als Lehrerin, das war eine ältere Lehrerin, und ich habe sie geliebt. Also es war so eine gute Lehrerin. Und das war ja 1956, Ungarn-Aufstand, ich war dann 8-jährig. Und dann haben wir Socken gelismet für die Ungarn, und ich konnte den gleichen Tag lismen. Und habe zwei Paar Socken gebracht, und dann gesagt, ich habe die gelismet, und dann hat mir die Lehrerin so eine Stricknadel mit einem Ding, mit einem Wolle in die Finger gedrückt, oder? Und ich hatte so ein Lismen und habe natürlich keine Ahnung von Lismen. Und das war meine grosse erste Scham eigentlich vor der ganzen Klasse, oder? Gelogen. Mhm. Aber die hat das wunderbar gemacht, die Frau Ulrich. Und dann bin ich in der vierten Klasse gekommen, und dann haben wir eine Fräulein Kühn gehabt. Das war eine grosse, schöne Lehrerin, ich war verliebt in die. Und wir sind gut zusammen rausgekommen. Und sie hat mir gerne gesagt, Krottenbands. Und dann vor etwa 4 oder 5 Jahren habe ich mit einem Kollegen zusammen, der dann mit mir in der Schule war, haben wir die Frau Rose, die sie später geheissen hat, habe ich telefonisch erreicht, habe mich vorgestellt, Christian Waber, und die hat sich noch, die hat geäussert und gesagt, ah, die Krottenbands, die hat sich noch erinnern.
Wow, nach so langer Zeit.
Nach so langer Zeit.
Ja.
Und dann sind wir, als ich in die 6. Klasse kam, die erste Säcke im Stauffacherschulhaus. Also mittlerweile haben wir da noch einmal zügeln, wir sind von der Magnusstrasse ins Industrieheim gekommen, also in Zürich 5, Altpapier, und das war auch meine Welt, Western-Roman natürlich, im Altpapier geholt und Heftchen, oder Bravo-Heftchen und so, das war dann schon ganz schlimm. Dann bin ich in die erste Säcke gekommen, eben. Und als ich 3 Wochen in der ersten Säcke war, haben wir zügeln nach Genf. Ich hatte keine Ahnung von Französisch, kein Wort können. Und dann bin ich auf das Genf gekommen.
Und dann warst du wie alt gewesen?
Dann war ich 12, 13.
Ja, das ist auch noch ein krasses Alter, oder?
Das war ganz krass.
Identitätsentwicklung und dann nochmal so eine Entwurzelung. Nochmal in so einem Kontrast, oder? Ich finde Kontraste eindrücklich, oder? Ja. Vom ländlichen schläfrigen, freien Natur rein in die Zürich-Stadt. Genau. Und dann noch einmal so einen starken Kontrast auf Genf, ja. Neue Sprache, irgendwie auch eine andere Kultur.
Ja, ist genau so. Und was mir den meisten Schock gegeben hat in Genf, war, dass man natürlich noch keine gemischte Klasse hatte. Ich bin eine reine Gielen-Klasse gekommen, also Gielen-Schulhaus. Hat nur Gielen gehabt. Und die Mädchen haben mir schon festgefällt. Also in Zürich haben wir doch immer, ja, sind wir mit den Mädchen zusammen gewesen. Und oftmals Genf einfach entwurzelt, oder? Und eben kein Wort Französisch und natürlich auch im Spott ausgesetzt gewesen. Weil die Kinder haben ja gewusst, woher sie kommen, oder? Heilser mehr, Rübodi, Amédu Salut, das ist bekannt gewesen. Und ich bin sehr gefoppt worden eigentlich. Aber auch dort hatte ich wieder einen ganz guten Lehrer gehabt, der hat Herr Marquardt geheissen. Und der hat gesehen, dass Gielen mehr föppeln, oder? Und dann hat er gewusst, dass wir in Zürich viel weiter waren in der Mathe. Und hat eine Mathe-Probe gehabt, wo ich gerade einen Sechser gemacht habe. Und das hat er richtig zelebriert, oder? Der Waben-Christian, ein Sechser, oder? Und von diesem Moment an habe ich eigentlich Ruhe gehabt. Habe mich Gielen akzeptiert, oder? Weil ich habe meine Stärke gehabt in der Mathe, oder? Aber Französisch habe ich nicht können.
Was ich noch spannend finde, herauszuhören, ist, dass eigentlich deine Erfahrungen mit Autoritätspersonen, also mit deinen Lehrern und vielleicht auch mit der Polizei und so, sind eigentlich sehr positiv, oder? Immer gewesen.
Ja, sehr. Weil, und das ist etwas, was mir jetzt auch so ein bisschen barmherzig stimmen, indem ich mich zurückerinnere, wie viele Menschen, also Autoritätspersonen, sei es im Militär, sei es dann bei der Polizei gewesen, in Zürich, oder, aber auch in Genf. Ich hatte es gerne für die Polizei zu tun. Ich habe mal die Vespa von meinem Vater habe ich entwendet. Ich war erst 14 und bin gefahren, ohne Ausweis. Und ich weiß noch ganz genau, am Place de Cornavin, also hinter dem Bahnhof, hat mich die Polizei aufgehalten. Oder? Und dann ist er ausgestiegen und dann in der gleichen Tag, ich habe kein Wort Französisch. Und dummerweise war das ein Polizist, der Deutschschweizer war. Und dann hat er mich natürlich auf Dialekt, oder? Und dann sind die mir hinten nachgefahren. Ich musste bis an die Kühlbode fahren, also bis zu meinem Vater. Und dann sind sie zu meinem Vater reingegangen, ich musste mitnehmen gehen, oder? Und die haben mir keinen Buss gegeben. Die haben einfach gesagt, nie mehr, oder? Und mein Vater auch. Mhm. Also es waren immer so Erlebnisse gewesen, wirklich mit Leuten, die eben sehr barmherzig und sehr verständnisvoll mit mir umgegangen sind. Mit meinem ungestümen Wesen.
Mhm. Aber wahrscheinlich liegt es auch an dem Charme, oder, den du immer hattest. Eben, du hast ein sonniges Gemüt gehabt, bist zwar ein ungestümes Wesen gewesen, aber irgendwie gleich hast du einen Charme gehabt, der die Herzen erreicht hat.
Das eindeutig. Also, es ist schon so, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Da war ich sehr meine Mutter gewesen, die hat auch den Zugang immer zu den Leuten gehabt. Und da war ich ganz meine Mutter gewesen, mein Vater war anders gewesen. Also, auch im Gegensatz zu meinen Geschwistern, die bin ich eigentlich das Sonnenkind gewesen. In der Mitte, aber ich bin mir nie irgendwie als Puffer vorkommen. Mhm. Ich hatte es immer gut gehabt.
Du bist dann zurück in die Deutschschweiz, hast dort eine Lehre angefangen als Maurer mit ganz vielen italienischen Arbeitern und hast dort auch Italienisch gelernt.
Also es war ja so, gewesen, dass ja meine Eltern dort geblieben sind in Genf, also meine Familie. Aber weil ich mich eben nicht so assimiliert habe in Genf, wollte ich immer Maurer lernen. Und zwar aus dem Grund, weil mein Vater und also unsere Familie hat eigentlich in der Nähe von Jägersdorf ein Haus gebaut, im eigenen Arbeit. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, ich wollte Maurer lernen. Das war für mich keine Frage. Und dazu kam, dass ich auch wieder einen Lehrmeister bekommen habe, der Kurt Friedli, der ist nachher später in Luxor beim Attentat ums Leben gekommen. Und das war mir wie ein Vater. Also der hat mich sehr, sehr gefördert. Ich habe vom ersten Tag an wirklich sehr viel Förderung erlebt in diesem Beruf. Es war hart für mich. Ich war ein Bringen, ein kleiner Bub. Aber er hat mich sehr gefördert. Ich hatte auch gute Polieren, ein gutes Umfeld. Und eben, das war die Hochzeit von den Italienern. Mhm. Und das waren alles Italiener von Bergamo. Und die haben mich auch wieder mögen, mich am Abend eingeladen, oder? Pasta asciutta, Polenta, und da war Cristiano da gewesen, und ich habe dort einfach mündlich mit einem Italienisch geredet. Mhm. Und das ist mir geblieben. Also ich rede heute noch sehr gerne Italienisch, auch wenn es nicht perfekt ist, aber ich habe mich sehr gut verständigt. Mhm. Das war eigentlich aus dieser Zeit heraus auch mit Leuten, die sehr viel Gutwill für mich hatten.
Ja, und du warst ja 16 und hast alleine gewohnt dort, oder? Du bist weg von den Eltern, von deiner Familie.
Genau, ich habe alleine gewohnt in einem Zimmer. Bei einer Familie, die aber zwei Töchter hatte, ein bisschen jünger als ich. Und das hat mir viel geholfen. Also die Töchter haben mir viel geholfen. Aber ich hatte ein kleines Zimmer. Aber ich hatte natürlich auch viel Zeit, gehabt, mich weiterzubilden. Also ich habe schon dann so einen Fernkurs gemacht, einen Technikerkurs gemacht in der Stifte. Ich habe sehr viel gelesen. Dann war Konsarik natürlich bei mir. Oder? Ich habe sehr viel so, Kriegsbücher gelesen. Mm. Das war für mich sehr nach.
Gutes Stichwort, Kriegsbücher. Du hast dich nachher für einen Weg ins Militär entschieden. Also ohne Art Offizier, aber einfach halt nicht in der Heilsarmee, sondern wirklich im Militär. Warum? Warum hat es dich ins Militär gezogen?
Also ich war immer eigentlich ein sehr ein heimatbewusster Bub oder Jugendlicher. Die Schweiz hat mich immer fasziniert, die Geschichte hat mich sehr fasziniert, der Zweite Weltkrieg hat mich sehr fasziniert, aber dann zumal noch nicht Holocaust, Shoah, also die Judenverfolgung, sondern mehr eigentlich die Erfolge der deutschen Armee vor allem. Also ich habe sehr viel gewusst über den Zweiten Krieg. Auch vom 44 her, längste Tag und so, das hat mich sehr fasziniert. Und ich bin eigentlich in die Rekrutenschule eingerückt, mit dem Ziel, Offizier zu werden. Das war für mich absolut klar gewesen, ich werde Offizier.
Und was genau hat dich denn fasziniert? Weißt, kannst du das beschreiben? Was hat
einfach die Führungsrolle, Machtrolle. Das ist dann zumal, ist das für mich eigentlich sehr stark im Vordergrund gewesen. Einfach die Macht auszuüben. Also es ist nicht irgendwie war, dass ich jemandem dienen wollte, sondern es war mehr eigentlich der Gedanke von der Machtausübung. Und das muss ich heute zu meiner Schande sagen. Ich war dann auch später kein guter Vorgesetzter. Ich war einer, der sehr stark gefordert hat, auch ungerecht teilweise. Also das ist aus dem Machtgedanken herausgekommen.
Und wieso hat er bei dir so gefruchtet? Kannst du dir das erklären, jetzt so aus heutiger Sicht? Warum hat die Macht so das Bestimmen so gereizt?
Also das ist hat ganz eindeutig auch mit meiner Position als relativ kleiner Mann, oder? Ich bin nie so wahrgenommen worden als mächtig und muskulös und so weiter. Also sie haben mir schon immer, beim Shooten haben sie mir immer gesagt, ich sei das Munneli, oder? Also ich bin schon sehr fit und so, aber es hat mehr so ein bisschen mit meiner Position auch zu tun gehabt, rein physisch. Dünkt es mir jetzt heute. Dazumal habe ich das natürlich das nicht erkannt. Und ich habe später auch nicht darunter gelitten. Aber meine Entscheidung, Offizier zu werden, ist ganz eindeutig aus einem Minderwertigkeitsgefühl herausgekommen.
Du bist nachher auch in die Politik. Also wie lange bist du im Militär gewesen, bevor du in die Politik gewechselt bist? Oder ist das so ein bisschen parallel gekommen?
Nein, das ist gar nicht parallel gekommen. Ich habe 1970 die Offizierschule gemacht. Und in der Offizierschule hatte ich einen Kommandant, der später den Gerichtsprozess hatte, der Oberst Jeanmaire dann noch, später der Brigadier Jeanmaire, der ja als Verräter ist verurteilt wurde. Und der hat mich sehr gut mögen. Ich war bekannt als der in der Heilsarmee ist. Ich habe zum Beispiel keinen Alkohol getrunken. Also dort war ich sehr herausgefordert. Die Leute haben mich eigentlich nicht mögen. Weil ich ein sehr selbstständige, herausfordernde gewesen, wie immer provoziert, oder? Also die Leute haben zum Beispiel, meine Kollegen haben mich gerne abfüllen, oder? Ist mir nie gelungen, weil ich bei dort immer konsequent war. Aber auch sehr fordernd. Und dann, das war 1970 gewesen, und dann habe ich abverdient, oder? 1971 fertig gewesen, 1972 heiraten. Und erst 1984, als junger Familienvater, bin ich nachher in die Politik eingestiegen. Als Gemeinderat in Sumiswald und bin gewählt worden. Meine Frau ist auch gewählt worden in eine Behörde. Also wir haben vier Kinder gehabt, oder? Und sind voll einfach reingenommen worden.
Du hast nachher das Karriereleiterli bist du aufgestiegen bis zum Nationalrat für die EDU. Wie war das für dich gewesen, als Nationalrat im Bundeshaus zu hocken?
Also ich habe ja nie eine politische Karriereplanung gemacht. Das ist einfach so gekommen, oder? Ich bin dann als Erster Grossrat vom Kanton Bern gewählt worden mit einer Listenverbindung von der EVP. Das war ja dann zumal noch ein bisschen Krieg zwischen EDU und EVP. Und wir haben hier im Amt Drachsenwald dann Listenverbindung gemacht.
Also EDU ist, müssen wir vielleicht noch schnell erwähnen, Abkürzung für
Eidgenössisch-Demokratische
und EVP, Evangelische Volkspartei Schweiz.
Genau.
Hat eine andere Ausrichtung, genau. Oder?
Und die EDU war eigentlich eine Abspaltung von der EVP im 1975. Aber aus dieser Geschichte heraus bin ich nachher zur EDU gegangen, bin auch Grossrat geworden, eigentlich nicht geplant, aber ich bin natürlich bekannt gewesen im Emmental, eben so ein bisschen als Provokateur. Ich bin auch sehr stark in der Heilsarmee engagiert gewesen, oder? Uniform, Wirtschaftssingen, auch dort, ja, bestimmend eigentlich in der Helsermee. Und wir kennt ihn am Mittag. Mhm.
Also du hast gerne provoziert, auch mit den Themen, die du angerissen hast. Und du hast auch gut mit dem Widerstand, mit dem Gegenwind können umgehen, oder? Wenn sich die Leute an dir gestossen haben, oder was hat es denn mit dir gemacht? Ist das eine harte Schale gewesen, und innerlich hat sich etwas anderes ausgelöst? Oder hast du das wirklich einfach gern gehabt, so Gegenwind?
Also es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich Provokation gesucht. Das war auch meine Rolle gewesen, wo ich so ein bisschen gesucht habe, dass ich natürlich in der Politik überhaupt keinen Bestand habe, weil ich bin in einer kleinen Partei gewesen, wo man eigentlich keine Resonanz hat. Also da muss man ein gewisses Auftreten haben, dass man überhaupt gekannt wird. Und man wird ja nur gewählt, wenn man gekannt ist. Also das war der eine Seite gewesen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass später im Nationalrat, aber auch schon im Grossrat, ich bittere Tränen habe vergossen. Ich gebe ein Beispiel. Als ich aus dem Grossrat austreten bin, habe ich ein vehementes Ausdruck, ein Abschiedsbrief geschrieben, wo dummerweise der Grossratspräsident verlesen hat, wo ich wirklich die Leute angegriffen habe. Oder? Ich habe zum Beispiel gesagt, sie seien blinde Führer, die selber blind seien. Und das ist wirklich ganz provokativ. Blöd, habe ich eigentlich das Abschiedsschreiben geschrieben. Ich hatte somit niemandem Teil von meinen Kollegen, habe das einfach abgegeben. Und am Schluss, als das Abschiedsschreiben verlesen war, hat kein Mensch applaudiert. Und ich weiss noch genau, wie es war, wie das mich getroffen hat, in tiefster Seele, das mich getroffen, dass mir niemand applaudiert hat. Also ist jetzt zum Beispiel so ein Ausdruck von einer totale Entblößung eigentlich, von einer Enttäuschung, wo ich etwas habe erreichen und ich habe das Gegenteil erreicht. Das vergesse ich nie mehr. Ich bin nach Hause gerannt, oder? Ich habe wirklich gerannt, weil kein Mensch applaudiert hat. Und der Applaus hat mir gefällt.
Was hast du wohl erreichen eigentlich?
Reine Provokation. Einfach zu sagen, dass ich mit denen nicht einverstanden bin. Es war natürlich dann auch noch in der Zeit, gewesen, wo ich im Alleingang gegen das Nationale Sportzentrum in Bern gekämpft habe. Wo ich nachher im Alleingang ein Referendum gewonnen habe, wo ich aber im Rücken natürlich namhafte Geldgeber hatte, die mich unterstützt hat. Sonst hätte ich das gar nicht machen können. Aber das Volk hat mir nachher mit 54% Recht gegeben. Und das Nationale Sportzentrum ist dann gebaut worden. Und ich war im Grossrat der Einzige, der eigentlich gegen das Projekt angegangen ist.
Es klingt schon ein bisschen nach einem harten Mann, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das stimmt. Also ich bin sehr oft sehr hart gewesen, aber, und das muss ich auch wieder sagen, sehr aufstellende Momente im persönlichen Gespräch, weil im persönlichen Gespräch mit den Menschen bin ich anders gewesen. Also es gibt zum Beispiel schon in den 90er Jahren mal ein Podium mit dem Bernhard Pulver, ich kann den Namen sagen, weil das eigentlich öffentlich war, mit dem Bernhard Pulver, der sich in dieser Zeit als mit seinem Partner geoutet hat. Und das war ja die Hochzeit gewesen, eigentlich auch vom Coming Out der Homosexuellen. Und wir haben einander immer persönlich sehr gut verstanden. Auch mit dem Dani Vorler zum Beispiel oder so, habe ich mich einfach gut verstanden, persönlich. Aber im Streitgespräch bin ich natürlich ein Teufel gewesen, oder?
Was ich schon gemerkt habe, ist, ganz eine weiche Seite kommt bei dir vor, wenn wir über deine Frau reden, Therese. Die ist ja du irgendwann lernen kennen, wo du im Militär noch warst, oder?
Ja.
Kannst du dich da ein bisschen zurückerinnern? Wie war das? Wann hast du sie kennengelernt und was hat dich an ihr so fasziniert?
Also kennengelernt habe ich sie in den 60er Jahren. Wir waren dann in einem Skilager von der Helsermee. Das war 1967, ich weiss noch ganz genau. Oder der Moment, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Sie ist dort am Boden gehöckelt. Und, wir haben Ping-Pong gespielt, oben in der Stiegelschwand im Spielzimmer. Und sie ist dort so gehöckelt, ein bisschen schüch. Und ich war natürlich bekannt bei den Leuten, oder? Ich bin ja der Helsermee aufgewachsen, ich war zweisprachig gewesen, also ich habe sowohl die welschen Mädchen wie die Deutschschweizer Mädchen gekannt. Und dann bin ich zu ihm gehöckelt und das natürlich gelöchert. Und sie war sehr zurückhaltend gewesen. Und ich habe gemerkt, eigentlich eine so gewisse Antipathie von ihr. Und nachher im Laufe der Zeit sind wir natürlich auch zusammen in der Jugendgruppe gewesen und ich habe dann wirklich gegangen, so ein bisschen, ja, wir sind nicht zusammen gegangen. Aber ich habe sie immer gerne gesehen. Und dann in der Offizierschule hatte ich einfach so ein bisschen genug von Karisieren.
Und, von Karisieren?
Ja, vom Karisieren. Also einfach von mit.
Was ist das?
Ja. einfach Mädchen, mit Mädchen ausgegangen. Mhm. So. Und dann habe ich mal das Tessin eingeladen, sind wir ins Kino und am anderen Tag an Tara und dann hat es angefangen. Mhm. Dann sind wir eigentlich zusammen gegangen, haben einander sehr viel geschrieben, auch in der OS. Sehr viel geschrieben, es hat mir viel geschrieben. Und ja, dann hat es angefangen, dass wir zusammengegangen sind.
Was hat dich eher so fasziniert? Ist es das Scheuchen gewesen? Vielleicht auch das, was dich so ein bisschen abgelehnt hat im ersten Moment? Hat dich das ein bisschen gereizt? Oder was würdest du sagen?
Ja, ganz eindeutig. Also, es war natürlich auch ihre Schönheit gewesen, ihre äußere Schönheit. Dann habe ich ja die innere Schönheit so noch nicht kennt. Und es war natürlich schon ihre ablehnende Art auch so ein bisschen. Sie ist nie... Ich habe viele Frauen kennengelernt, die eigentlich begeistert waren von mir. Und das war so meine Voraussetzung bei den Frauen. Und das war eigentlich das Gegenteil. Mhm. Und das hat mich natürlich schon ein bisschen herausgefordert. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gewusst, ja, ich werde noch älter und ich werde eine Familie gründen. Das war schon auch im Vordergrund gewesen. Und das hat mich eigentlich an ihm am meisten begeistert.
Du hast 52 Jahre geheiratet. Das ist eine lange Geschichte. Du hast gesehen, mit Höchst und Tiefst. Was hat dich durchgedreht, durch all diese Höchst und Tiefst? Warum hat die Ehe Bestand gehabt bis heute?
Also es war ja so, gewesen, dass als wir geheiratet haben, war eigentlich Gott für mich einfach so ein bisschen eine Versicherung gewesen. Ich bin mit Gott aufgewachsen, in viel zu Predigt gegangen und so. Aber für mich war der Glaube nicht relevant gewesen. Für mich war einfach Gott Gott. Es gibt ihn. Aber er hat eigentlich in meinem Leben keine Rolle gespielt. Also ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich habe wohl gebetet und so. Aber ich, das hat mich eigentlich nicht so fasziniert. Nicht so angemacht. Aber was ich immer hatte, ich habe immer eigentlich, bin ich als, wie soll ich sagen, als gläubiger Mann auftreten. Also sowohl im Militär, wie sonst, man hat mich kennt. So, aber ich hatte eigentlich keine Beziehung zu Gott. Hm. Und dann ist im 1976 der Moment gekommen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ein halber Christ ein totaler Blödsinn ist. Also ich habe gemerkt, es fehlt mir etwas. Und dann habe ich einfach Jesus gesagt, wenn es den gibt, der will jetzt einfach radikal.
Wie hast du das gemerkt, vielleicht noch?
Einfach im Herz. Und das ist jetzt vielleicht etwas, wo einfach für mich gilt. Das gilt nicht für alle Leute. Aber wir haben am Abend in einer Predigt einfach Gott, so wie ich jetzt rede, hat er in mein Ohr hineingeredet. Und hat gesagt, Christian, heute am Abend rufe ich dich das letzte Mal. Weil ich habe schon vorher immer gewusst, es gibt einen Jesus, oder? Aber ich habe das nie persönlich so genommen. Und an diesem Abend habe ich einfach gewusst, es ist wirklich meine Gelegenheit, meine letzte Gelegenheit, die ich habe, mich zu entscheiden, wirklich ernst zu machen. Mhm. In eine Beziehung zu treten mit meinem Vater und mit Jesus Christus. Und dann, wie ich eigentlich bin, in meinem Leben drin, ist das absolut radikal gewesen. Am anderen Tag habe ich frei genommen, bin überall gehen, Sachen in die Ordnung machen, die ich gewusst habe, dass ich in die Ordnung machen muss. Also unglaubliche Sachen habe ich dann erlebt.
Kannst du das beschreiben? Was hat das für dich bedeutet, eine ganze Sache zu machen mit Jesus? Also was hat das bedeutet, vom halben Christ zum ganzen Christ zu werden?
Also für mich hat es bedeutet, dass dann erst Problem richtig angefangen haben. Weil Jesus in dem Sinne ist ja nicht einfach ein Problemlöser, wo in dem Moment, wo ich ja gesehen habe zu Jesus als persönlicher Retter von meinem persönlichen Leben, dass dann Problem geändert haben, sondern Problem haben dann angefangen.
Also inwiefern?
Und zwar haben Probleme angefangen, eben zum Beispiel Unrecht, das ich da habe, gut machen. Es hat auch bedeutet, dass gewisse Momente, wo ich früher absolut leger darüber hinweggegangen bin, zum Beispiel Halbwahrheiten. Steuererklärung, zum Beispiel wahrheitsgemäß ausfüllen oder so solche Sachen. Mhm. Das war vorher für mich absolut problemlos gewesen. Oder auch meine Frau ein bisschen anzuspinnen. Also das war überhaupt kein Problem gewesen. Und auf einmal habe ich gemerkt, in meinem Leben, dass da ein Korrekturfaktor ist, der mich nicht zu etwas zwingt, wo nicht sagt, du musst das anders machen, dass ich immer kommst. Sondern es war so gewesen, dass mir die innere Stimme gesagt hat, es ist besser, du machst es nicht, weil es führt dich in eine bessere Situation hinein.
Mhm. Es tut dir gut. So.
Es tut mir gut. Mhm. Und zwar tut es mir in jeder Beziehung gut. Zum Beispiel, ich habe nie Albträume gehabt. Ich habe immer gut geschlafen nachher. Ich habe mich entschuldigen, auch bei meinen Kindern, oder wenn ich ausgeflippt bin und so. Also es gibt ganz Haufen Sachen. Oder auch zum Beispiel eben gegenüber meinem Tessi. Oder?
Meine Frau.
Ja, zu meiner Frau. Es hat seinen Charakter und ich habe meinen Charakter. Und ich bin aufbrausend, verletzend und es ist mehr still, leidend. Und da hat es manchmal einfach für mich gebraucht, dass ich auch still sein kann. Also es gibt ganz viele so Momente, wo man eben dann innerlich tut, einen anderen Weg einschlägt, als dass man vorher eingeschlagen hat.
Und das stellen wir vor jetzt für dich, der so ein harter Mann war, oder? Vorher, ist schon auch noch mal ein grosser Kontrast. Also da musst du viel in die Ordnung bringen. Bist du da anders so in Debatten reingegangen? Oder was hat es für Auswirkungen gehabt? Wie bist du anders in Situationen reingegangen?
Also es hat insofern geändert, dass das Jahr 1976, ich bin ja erst später in die Politik gegangen, das ist natürlich auch ein Weg von der Weisheit. Also wenn man politisieren, tut man ja immer wieder viele Sachen erkennen, indem dass man auch falsche Entscheidungen treffen oder falsche Vorstöße unterstützen oder auch selber falsche Vorstöße macht. Mhm. Und es gibt ja nicht einfach nur der Weg, sondern es gibt immer zwei, drei Alternativen. Und da muss man wählen und da muss man Ja sagen. Und meine Meinung war immer die, dass wenn ich Jesus lieb habe, wenn Gott mein Vater ist, dass ich nicht 100 Mal fragen muss, ist das richtig oder nicht. Sondern es ist eine Grundhaltung, die mir die Sicherheit gibt, dass der Entscheid, den ich treffe, den treffe ich hier auf dieser Welt. Aber er muss nicht unbedingt richtig sein. Das ist noch nicht der Himmel. Sondern es ist die Welt, die eine gefallene Welt ist, in dem Sinn, dass hier Sünde, hier ist Mord und Totschlag, auch in der Politik, oder? Ein Gefressen werden und ein Fressen. Und da gibt es natürlich auch viele falsche Entscheide, wo man auch vielleicht einmal zu einem politischen Gegner darf gehen, um Entschuldigung zu bitten. Oder ich gebe ein anderes Beispiel, ich gehe jetzt noch als Altrat, gehe immer das jährliche Treffen der ehemaligen Nationalständeräte. Und da habe ich vor einem Jahr gesagt, ich gehe nicht. Und dann hat wirklich mein Vater gesagt, du musst gehen. Und dann habe ich gesagt, also ich gehe, aber du musst mir die richtigen Leute zeigen. Und das betrifft mich, der Erste, den ich antreffe, war mein früher Erzfind. Oder? Also ein grüner Politiker, wo ich viel zusammen zu tun hatte, aber immer Krach hatte. Und ich treffe auf den und wir sind durch ein Gespräch, haben wir uns gefunden. Das ist so ein Beispiel, wo eben auch eine politische, geistliche Entwicklung, wie ich das nenne, kann stattfinden, indem dass ich öfter zugehen kann, wo ich jetzt aufs Mal gut auskomme und nicht mehr muss eignen.
Mhm. Also höre ich es richtig, dass der Prozess vom barmherzig werden, vom weicher werden, ist eben ein Prozess, der sich entwickelt über
ganz
die Jahre.
Eindeutig. Ja. Ganz eindeutig. Also der Prozess ist ja nicht nur ein geistlicher Prozess, sondern das ist auch eine Erkenntnis, die man hat. Also wenn ich zum Beispiel denke an meine Debatten in der Arena oder Dienstagsclub oder Rundschau, dann muss ich sagen, bin ich dort sehr hart auftreten und natürlich auch von den Medien missbraucht worden. Das haben sie mir auch selber gesagt. Indem, dass sie natürlich einen Provokateur gesucht haben, für die Sendung zu animieren. Oder? Mhm. Und dort habe ich mich fälschlicherweise auch reinnehmen, wo ich manchmal falsch provoziert habe, wo ich heute nicht mehr machen würde.
So. Mhm. Was löst sich dir aus, wenn du heute so Sachen schaust, also Debatten im Fernsehen?
Ja, ich muss natürlich manchmal schmunzeln, weil es macht ja keinen Sinn, sich zu hintersinnen, sondern ich sage einfach, in dieser Zeit hat das gestimmt. Mhm. Wenn ich denke, jetzt meine Petition gegen den DJ Bobo 2007, oder? Wo jetzt ja wieder hochgekommen ist, der Büssi hat mich durch den Gacko gezogen, oder? Wo er das eingeblendet hat, mein Statement von 2007.
Was ist das gewesen?
Der Höllensong vom DJ Bobo beim ESC, oder? Wo ich nachher in 14 Tagen 55'000 Unterschriften gesammelt habe, gegen den Song, dass er den nicht singen soll, oder? Mhm. Und seine Frau hat mir gesagt, er soll ihn nicht singen, er ist ja der letzte geworden, oder? Und der Büssi hat ja gesagt, der Waber hat mehr Stimmen gehabt, oder besser gesagt, mehr Petitionsunterschriften, als der DJ Stimmen gemacht hat. Heute würde ich das so nicht mehr machen. Mhm. Aber dann hat das gestimmt. Mhm. Und mein Engagement bei der ganzen Abtreibungsdebatte, mein Engagement, meine Rettinitiative, Partnerschaftsgesetz, das hat dann gestimmt. Mhm. Aber heute ist das eine andere Zeit. Mhm. Nicht, dass ich kompromissbereiter wäre, sondern ich sage einfach, die Gesellschaft hat sich so, in meinen Augen, gottloser entwickelt, dass man heute mit gewissen Themen gar nicht mehr anhecken
muss. Mhm. Wo du auch Sachen ins Reine gebracht hast, ist bei deinen Kindern. Du hast mir erzählt, du hast irgendwann deinen Söhnen ein Mail geschrieben und sie gefragt, wie haben sie dich als Vater erlebt? Warum hast du das gemacht?
Das ist ganz klar. Die Ursache war eigentlich die, dass ich ja meine Haltung, respektive meine Beziehung zu Gott als meinem Vater, musste bereinigen. Ich habe ihn ja vorher als Versicherung betrachtet und oftmals ist das etwas Persönliches geworden. Also so wie die Beziehung von meinen Kindern zu mir als Vater. Mhm. Und oftmals habe ich gedacht, ja, aber ich weiss ja gar nicht, wie meine Söhne mehr erlebt haben als Vater.
Also das war ein Moment, der eigentlich erst kürzlich war, oder?
Also es war etwa vor 3 Jahren.
Okay.
Ja, vor 3 Jahren habe ich, das war kürzlich eigentlich, oder? Und dann habe ich einfach gewusst, ich muss meinen Söhnen all die gleiche Frage stellen, wie habt ihr mehr als Vater erlebt? Mhm. Tut mir das mitteilen. Gebt mir ein Feedback. Ob negativ oder durchmischt, spielt eigentlich keine Rolle.
Wieso denn nur der Sohn und nicht auch deine Tochter? Du hast ja 3 Söhne und eine Tochter.
Weil die Tochter in meinem Herzen etwas ganz Spezielles ist. Eine Tochter ist nie ein Sohn. Also ich habe mit meiner Tochter, wie soll ich sagen, eine andere innige Beziehung. Mhm. Also viel mehr der Beschützerinstinkt. Bei den Söhnen habe ich das gar nicht. Also die Söhne tue ich viel mehr auf die Eigenverantwortung hinweisen, auch gegenüber dem Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht. Also das ist für mich ist das, sehr wichtig gewesen. Und darum habe ich die Frage schriftlich meiner Frau nicht gestellt.
Ihre Tochter?
Meine Tochter, mhm. Entschuldigung, ja. Meine Tochter nicht gestellt, mhm. weil sie eben eine besondere Stellung hat als Tochter. Mhm. Die auch irgendwann durch so ein bisschen geschützt ist, weil sie eben Tochter ist. Und die Antwort von meinen Söhnen innerhalb von kurzer Zeit, schriftlich, per Mail, hat mich sehr berührt. Mhm. Weil jeder hat individuell seine Erlebnisse dargelegt.
Hat es dich überrascht, was sie dargelegt haben?
Ja, es hat mich sehr überrascht. Mhm. Und zwar hat mich es überrascht über die Ehrlichkeit, die sie hatten. Sie haben nichts beschönigt. Aber sie haben auch, und das war für mich sehr wichtig, wo mich heute noch zu Tränen rührt, sie hat mich aus meiner Verantwortung als Vater entlassen. Also sie haben gesagt, dass unser Leben jetzt als Sohn hast du keine Verantwortung mehr. Alle 3 haben das eigentlich mehr entlassen aus dieser Verantwortung als Vater. Und das war für mich sehr wichtig.
Kannst du es beschreiben? Warum? Also was bedeutet das für dich? Warum ist das so berührend für dich?
Das bedeutet für mich, dass der Blödsinn, den sie jetzt macht, den ich in meiner Jugend auch gemacht habe, es ändert ja nichts. Oder Salomon hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also meine Kinder, die machen auch Blödsinn. Mhm. Und ich weiss heute, dass die Blödsinn, die sie gemacht haben, dass sie das selber verantworten. Dass mhm. sie mich nicht irgendwie einbeziehen oder vor allem nicht, dass sie mich beschuldigen. Das ist für mich sehr wichtig. Mhm. Also nicht, dass sie mir irgendwie sagen, du hast mich falsch erzogen oder du hast dieses und das falsch gemacht. Sondern sagen, dir als Eltern habt uns gut erzogen, die habt uns einen guten Grund gegeben, und jetzt sind wir selber verantwortlich für unsere Entscheidung. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan.
Mhm. Die will aus der Verantwortung entlassen. Ja, okay, jetzt kann ich es nachvollziehen. Und was hast du nachher mit dem gemacht, was sie dir geantwortet haben? Das sind ja sicher gute Seiten von dir beschrieben worden, wo ein bisschen weniger gute Seiten. Was hast du mit diesen Informationen gemacht?
Also es ist natürlich nachher weitergegangen. Wir haben ja nicht einfach abgeschlossen, sondern wir haben ja auf die Mail haben wir natürlich weiter kommuniziert miteinander. Wir haben auch Bezug genommen darauf. Wir tun auch sehr stark auch heute noch austauschen in den Momenten, wo es nicht gut läuft. Tun wir sehr stark austauschen. Also ich habe alle Woche Kontakt mit meinen Söhnen, ob telefonisch, per Mail oder sonst irgendwie. Also wir tun natürlich das Resultat tun wir weiter bewegen mhm. und tun das so weiterentwickeln, würde ich sagen. Mhm.
Zur Vorbereitung für mich hast du mir ein Dokument geschickt mit deiner Lebensgeschichte, wo du selber aufgeschrieben hast, wo auch darunter steht, was an deiner Beerdigung passieren soll. Also sogar welche Lieder dort gespielt werden. Das heisst, du hast dich schon intensiv auch ja, mit deinem Lebensende beschäftigt. Warum? Warum ist es dir so wichtig, so, dass es schon zu regeln, zu organisieren?
Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich auch natürlich meine Mitmenschen, ich denke, wo mir nachstehen, aber nicht Familienglieder sind, dass ich ja relativ viel rede von Gott und von meinem Glauben. Und das Ziel von meinem Glauben ist das ewige Leben. Das heisst, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es nach meinem Tod ja erst anfängt. So wie der Bonhoeffer gesagt hat, bevor er ermordet worden ist, dies ist das Ende für mich, der Neubeginn. Und für mich ist das sehr wichtig, weil seinerzeit, der Flavio Gotti, Bundesrat, hat mich 3-mal zum Morgen eingeladen in sein Büro. Und seine Frage war immer, Christian, warum weißt du, dass du in den Himmel kommst? Er ist jetzt gestorben. Und ich habe ihm immer gesagt, das ist meine Gewissheit durch den Glauben, was Gott mir sagt, dass wenn ich Jesus Christus als meinen Erlöser annehmen, also meinen Erlöser, der für das, was ich nicht gut mache, in dem Sinne sein Leben gelassen hat, dass dann das ewige Leben da ist. Das ist ein Ziel in meinem Leben, das ich habe. Mhm. Und darum ist es für mich wichtig, dass ich regle, dass mein irdisches Dasein so ein Ende hat, dass die Leute wissen, dass das nicht das Ende ist. Das ist für mich wichtig. Dass der Körper, der da ist, also auch meine Kinder und meine Grosskinder, die wissen, einmal sterbe ich, einmal stirbt der Grossvater. Und das ist gut, dass Grosskinder und meine Kinder das auch wissen. Mhm.
Wie ist für dich das Altern? Was löst es in dir aus, zu merken, du wirst alt?
Etwas Schönes. Und zwar etwas Humorvolles. Wir sind vor einer Woche, vor 14 Tagen, sind wir, Frau und ich, nach Ljubljana gefahren mit dem Nachtzug. Also mit dem Liegewagen. Und vor 40 Jahren, als wir mit dem Liegewagen nach Wien gefahren sind, da bin ich noch aufgekumpelt, auf so einem Bett. Und jetzt muss mir die Frau helfen, aufzusteigen. Und das zeigt ja, das ist das Alter.
Das kannst du mit Humor nehmen.
Ja, natürlich. Also das ist ja normal. Das ist etwas, wo wir darüber lachen können, wenn sie mir helfen muss, ins obere Liegebett zu gehen. Oder?
Ich kann nicht immer darüber lachen, dass ich das Kajütenbett von meinen Kindern nicht mehr so aufgekumpelt wie früher.
Also aber es gibt natürlich auch Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn ich das Stegenhaus putze, dann muss ich wirklich ganz bewusst mit dem Staubsauger hinter sie laufen. Das sind aber bewusste Einschränkungen, wo man ja daneben darf dankbar sein, dass man in 76 überhaupt noch Stegenhaus putzen kann. Mhm. Und dass ich jeden Tag laufen kann. Mhm. Und dass ich schwimmen kann. Und dass ich dieses und eins machen kann, wo ja mein Leben total erfüllen. Aber der körperliche Zerfall, zu dem sage ich total ja. Mhm. Ist ja auch eine schöne Zeit. Also anstatt das Haus haben wir jetzt eine Eigentumswohnung, aber wir haben ja noch einen Haufen Platz. Oder? Mhm.
Bist du versöhnt mit deinem Leben?
Total. Also ich könnte wirklich morgen sterben und sagen, ich habe viel falsch gemacht. Aber ich schaue nicht auf das, was ich falsch gemacht habe, sondern auf das, ich will nicht mal sagen, auf das, was ich richtig gemacht habe, sondern auf das, was mich erfüllt hat. Auf das, wo ich auch Leuten helfen konnte. Oder etwas bewegen. Oder eben mit den Kindern in die Ferien zu gehen. Wie manchmal tun wir noch uns wiederholen, was wir alles erlebt haben miteinander. Es gibt ganz viele schöne Sachen. Und ich glaube, dass das Wort, das für mich auch ist, ich habe immer so, also mein Notizbüchlein da ist vollgeschrieben von so, wie sagt man so, Codewörter oder Sprüche. Oder? Und er sagt, Vergangenheit hat Zukunft. Also, ja, also von dort, wo ich komme, das gibt mir auch Zukunft. Also das, was ich erlebt habe, das ist nicht einfach irgendetwas, sondern das ist etwas, wo eben mein Leben prägt, aber es wird einmal ein Ende haben. Aber ich bin total versöhnt. Mhm.
Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast vis-à-vis, die heisst «Gott und du». Und ich stelle dir jetzt einfach zum Abschluss von diesem Gespräch drei Fragen in Bezug auf dich und Gott, um den Sack zu binden. Gott und du ganz persönlich, wie erlebst du ihn heute in deinem Alltag?
Sehr intensiv. Und zwar erlebe ich Gott vor allem, und das ist an erster Stelle für mich, das ist die Bibel. Das ist sein Wort. Und meine Bibel, die mich eben seit 1976 begleitet, also nur schon, wenn man die Hülle anschaut, ist das ein Erlebnis, das ich hatte in Russland, wo ich zu der ist auf Russisch geschrieben, hier drauf, Psalm 139. Und
das ist eine schöne Ledereinfassung mit noch so Silberösen,
genau,
und so.
Genau, mit Reissverschluss und alles. Ja. Ich sage jetzt auch nicht näher darauf ein, aber es ist ein wunderbares Erlebnis. Und das Wort Gottes tut mich so begleitet, dass Gott im Wort persönlich mir erscheinen tut. Also ich habe ganz Haufen Bibel vollgeschrieben von Erlebnissen, die ich hatte mit Gott, mit seinem Wort, mit Jesus in persönlichen Momenten.
Also du liest die Bibel und hast das Gefühl, jetzt wird etwas real, genau, für dich. So. Hast du eine Frage an Gott, die unbeantwortet ist?
Ja, das habe ich. Und zwar geht es mehr zurück auf die Entstehung von dieser Erde. In dem ganzen Zusammenhang mit der Evolution zum Beispiel, also mehr eine wissenschaftliche Frage. Aber die wird eigentlich auch beantwortet durch das, dass ich je älter ich werde, einfach immer wieder muss sehen, dass Gott unfassbar gross ist. Und dass die Fragen, die ich dort habe, warum hast du den Menschen geschaffen und er tut, und hast ihn nicht im Paradies gelassen zum Beispiel, ist eine Frage. Mhm. Oder ich frage mich, warum ist die Menschheit heute dermassen in der Gottesferne? Warum weiss sie nicht mehr von Gott wissen? Also es gibt schon Fragen, die unbeantwortet sind, aber die werden eigentlich beantwortet durch das, dass ich immer mehr erkenne, dass Gott unfassbar gross ist. Wie es übrigens auch der Thomas Zurbuchen als ehemaliger NASA-Direktor muss zugeben, dass er das Weltall erforscht, aber dass es etwas gibt, das unfassbar gross ist.
Mhm. Was gibt der Hoffnung?
Die Hoffnung ist allein zu dir, dass wirklich das, was ich als Mensch falsch mache, dass da einer gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, das ist meine grösste Hoffnung. Also, dass er uns nicht im Stich gelassen hat, sondern dass er Jesus geschickt hat als Mensch. Und zwar als Mensch, der mich als Mensch tut, lieben und erfassen. Und darum steht so ein Vers in der Bibel, der mir sehr eindrücklich erscheint, was heisst, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade war nicht vergeblich. Also das ist die Gnade, die Jesus für mich hat, als unvollkommener Mensch, wo er mir eigentlich den Weg geebnet hat zu Gott. Also das ist für mich ist das nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Gewissheit.
Mhm. Danke vielmals, Christian Waber, für das wirklich mega schöne, verletzliche, versöhnte Gespräch, wie ich finde. Und einen schönen Lebensabend.
Danke vielmals. Und ihr, Sarah, du hast ja wunderbare Doppelname, Sarah Maria, zwei Frauen in der Bibel, die mich sehr beeindrucken. Und vor allem Maria natürlich, und meine Schwiegertochter heisst eben auch Maria. Und schön. Das finde ich wunderbar. Danke vielmals.
Er sei barmherziger geworden. Das ist für mich die Kernaussage aus dieser Geschichte von Christian Waber. Eine Geschichte, die zeigt, dass unser Denken, unser Herz kann weiter und breiter und grösser werden. Immer wieder. Seins und meins und deins.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.